Einen wunderschönen guten Abend, liebe KollegInnen. Sascha Gerdes und ich, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu Derma at Home im Oktober. Zu einem super spannenden Thema, Liechen-Ruber, was gibt es Neues? Mit Professor Jörg Wenzel aus der Universitätshautklinik in Bonn, den Sascha gleich auch noch mal im Detail vorstellen wird. Aber wir haben heute auch eine Premiere für Sie. Bevor wir zu der kommen, aber kurz noch einmal unsere Spielregeln für die, die vielleicht neu dabei sind, live im Studio mit uns zusammen. Das ist eine Sendung, die ist für Sie gemacht, Derma at Home. Sie haben die Möglichkeit, über die Chatfunktion in Ihrem Fenster von Zoom uns Mitteilungen zu machen, uns Fragen zu stellen. Und bitte benutzen Sie das ausführlich, denn wir wollen alle Ihre Fragen adressieren. Ich glaube, bei dem heutigen Thema wird es ganz viel geben, was wir im Anschluss diskutieren können. Und alles das, was wir bis 9 Uhr nicht geschafft haben, das holen wir dann in der Speakers Corner ab 9 Uhr nach. Also bitte unbedingt diese Chatfunktion nutzen. Und wenn Sie das tun, dann melden Sie sich bitte mit Vor- und Nachnamen an, damit wir Sie auch entsprechend ansprechen können. Ich hatte schon gesagt, wir haben heute eine kleine Premiere. Sie sind gewohnt, dass Sie vor dem Expertenkommentar live tatsächlich einen Faktencheck bekommen. Und wir hatten vor einiger Zeit mal angefragt, so in die Runde bei einer Sendung, ob wir vielleicht mal etwas Neues machen, nämlich Derma News. Und tatsächlich war die Resonanz gut. Auf jeden Fall mal probieren. Der Faktencheck ist auch gut. Und wir probieren das heute mal, und zwar zum ersten Mal. Und unsere Technik hat einen kleinen Intro vorbereitet und den sehen Sie jetzt. Perfekt, wunderbar. Und wir wollen anfangen mit ein paar Neuigkeiten aus der Welt der Dermatologie. Und Sascha Gerdes und ich sind letzte Woche auf dem Kongress der EADV in Amsterdam gewesen, haben wieder extrem viele Eindrücke mitgenommen. Und an diesem Kongress wollen wir Ihnen zwei kleine Highlights präsentieren bei Derma News. Das erste Highlight ist eigentlich etwas, was wir schon länger kennen, was aber im Moment eine Dynamik gewinnt, die fast unvorstellbar geworden ist, weil eigentlich bei jedem Vortrag über chronische Entzündungserkrankungen ein Kommentar, schon erste Erfahrung über die sogenannten Inkretine gemacht wurde. Inkretine ist vielleicht ein Begriff, der neu für Sie ist. Im Grunde sind es die Medikamente, die wir kennen, die für Diabetes mellitus, aber auch für die Gewichtsreduktion schon zugelassen worden sind bzw. vorhanden sind. Und die Definition dieser großen Gruppe Inkretine, die heute überall verwendet wird, sind Darmhormone, die die Bildung von Insulin bei der Nahrungsaufnahme bedarfsabhängig regulieren. Das ist im Grunde die Diabetes-Definition. Die Nebeneffekte, das sind aber die, die für die Dermatologie ganz wichtig sind und noch viel wichtiger werden. Denn neben der Gewichtsreduktion haben diese Inkretine eine wirklich ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung. Und die Einzelheiten dieser entzündungshemmenden Wirkung, die werden mehr und mehr in der Wissenschaft und in der Literatur sichtbar und bedeuten eine kleine Revolution auch bei der Behandlung von Entzündungserkrankungen, nicht nur bei übergewichtigen Patienten. Und was gibt es da tatsächlich Neues? Im Moment sind die Inkretine mehr oder weniger auf die sogenannten GLP-1-Agonisten beschränkt. Und die haben eine Zulassung für eine Gewichtsreduktion ab einem BMI von 40 und mehr. Schon im Handel in Deutschland war das Semaglutid und mit dem Handelsnamen Wegovy, ich hatte ja schon mal erwähnt und habe gesagt, das kann ich mir merken, Weight goes away, das ist so eine kleine Eselsbrücke. Und neu ist ein Molekül Tirzepatid mit dem Handelsnamen Mounjaro und das ist gerade seit ganz kurzem auch zugelassen für genau die gleiche Indikation, nämlich Gewichtsreduktion ab einem BMI von 30. Das heißt, wir haben jetzt zwei, die man empfehlen kann. Noch sind es Produkte, die die Betroffenen sich kaufen müssen auf eigene Kosten. Aber ich denke, das wird sich irgendwann ändern. Und mehr dazu sicherlich in einem der weiteren Vorträge wahrscheinlich im nächsten Jahr. Jetzt übergebe ich für die Derma News an Sascha.
Ja, danke. Und ich würde gleich einmal kurz dazu ergänzen wollen, denn das, nachdem wir so lange auch auf dem Rückflug über dieses Thema, was du gerade vorgestellt hast, gesprochen hat, haben wir just gestern in unserer Entzündungskonferenz nämlich eine Patientin besprochen mit schwerem Übergewicht, extraintestinalem Morbus Crohn, Riesenulzeration in den Leisten. die wir jetzt auch auf Mounjaro einstellen wollen. Nicht mal ja off-label, weil sie ist ja übergewichtig, aber wir stellen natürlich einen Kostenübernahmeantrag, weil es ja doch eine teure Therapie ist. Insofern, ja, BMI über 30 haben viele, glaube ich, es schnell zu erreichen. Und ich glaube sogar BMI über 27, wenn ein anderer Risikofaktor vorliegt, nicht? Und das ist nun wirklich nicht schwer zu erreichen. Insofern gibt es viele Zulassungssituationen, wo man das tatsächlich machen kann. So, jetzt aber zu meinem Highlight, was ich mitgebracht habe für die Derma News. Und zwar ist seit ganz kurzem Delgocitinib, ein topischer Pan-JAK-Inhibitor, zugelassen worden für uns hier in Deutschland, in Europa. Und zwar beruht das Ganze auf zwei Studien zum chronischen Handeckzehm, weil in der Indikation ist es auch zugelassen. Hier sind einmal die beiden Hauptgraphen aus der Darstellung, wo man im Vergleich zu Placebo sehen kann, dass Delgocitinib als Creme eben dem Vehikel deutlich überlegen ist und eben nach einer Induktionsphase, hier sind 16 Wochen abgebildet, eben ein Therapieansprechen von erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei bei bis zu 30% der Patienten erreicht. Und sie müssen auch in dieser ärztlichen Gesamteinschätzung mindestens um 2 Punkte besser geworden sein. Also ein ziemlich hartes Outcome. Und wie genau ist es jetzt zugelassen? Das Präparat heißt Anzupgo. Delgocitinib, der Wirkstoff, es ist zugelassen für die Anwendung bei mittelschwerem, beschwerem, chronischem Handekzem bei Erwachsenen, bei denen topische Corticosteroide nicht ausreichend gewirkt haben oder nicht geeignet sind. Und ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört und Dermatologe ist, der hat schon seine Pappenheimer im Kopf, wo man es einsetzen kann. Die Anwendung ist dann zweimal täglich aufgetragen bis zur Abheilung, dann kann man pausieren und wenn es wieder losgeht, wieder anfangen. Die voraussichtliche Verfügbarkeit, ich habe es heute nochmal überprüft, bei der Firma soll der 15. Oktober sein, erstmal in einer Größe von 50 Gramm pro Tube und die PZM-Nummer ist hier mit eingeblendet. Also ich denke, wirklich eine richtige Innovation. Ich denke, wir werden das häufig einsetzen. Klar, der Preis ist teuer, ähnlich wie beim Ruxolitinib, wird ungefähr 950 Euro pro Tube kosten, aber ist ja auch für diese spezielle Gruppe von Patienten zugelassen und nicht für jeden mit Handekzem. Gut, das waren die beiden News für heute. Insofern können wir im Programm weitermachen und ich freue mich, dass ich jetzt nach Bonn übergeben kann zu Professor Jörg Wenzel. Er ist leitender Oberarzt in Bonn an der Universitätsklinik dort und einer der wenigen wirklichen Spezialisten für lichenoide Dermatosen. Hat dazu auch schon auf dem Derma-Update referiert. Vielleicht hat der ein oder andere ihn da schon mal gehört, aber es gibt sicherlich schon wieder was Neues. Es ist ja das letzte Derma-Update, wo lichenoide Dermatosen besprochen worden. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Das nächste steht ja bevor. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, lieber Jörg, an dich nach Bonn abgeben zu dürfen, dass du uns deinen Vortrag zu Lichenruber, was gibt es Neues, halten kannst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und gehe da mal in medias res. Also der Lichenplanus ist eine doch insgesamt sehr spannende Erkrankung. Erstmal vorneweg die nicht so spannenden Conflicts of Interest, aber dann direkt in unseren ersten Patienten. Das sind Patienten, die ich aus unserer eigenen Klinik mitgebracht habe. Es war ein 80-jähriger Patient, der bei uns in der Dermato-Onkologie behandelt wurde mit einem metastasierten Merkel-Zell-Karzinom und der unter dieser Therapie dann so blöde, juckende Papeln, insbesondere im handstreckseitigen Bereich entwickelt hat, mit so einer glänzenden Oberfläche. Und die haben wir dann biopsiert. Und wie man hier ganz schön sieht, ist die Histologie durchaus eindrücklich mit so einer Orthohyperkeratose oben drüber. Die Epidermis ist deutlich verbreitert. Wir haben eine Hypergranulose. Die Basalzellschicht ist aufgelockert, so eine hydropische Degeneration, ein bandförmiges Lymphozyteninfiltrat, das sich da so richtig schön an die Epidermis anschmiegt. Und damit haben wir dann schon die Diagnose eines Lichenruber-Planus bei dem Patienten gestellt, in diesem Fall Medikamenten ausgelöst. Und mit diesem einleitenden Fall möchte ich euch Sie alle mitnehmen in die Welt des Lichenplanus. Wir reden ein bisschen über die Definition und das Spektrum des Krankheitsbildes, das doch ein bisschen breiter ist, als man das zunächst so annimmt. Dann die Diagnostik, ein paar Worte zur Pathogenese. über Therapie, leitlinienkonform und Co. Also was gibt es Aktuelles? Und ich ende mit einem kleinen Ausblick, um zu sagen oder zu zeigen, wo ich glaube, wo die Reise hingehen könnte. Definition und Spektrum. Es ist eine Erkrankung der Haut und Schleimhaut, die charakterisiert ist durch diese typischen polygonalen, glänzenden Papeln an der Haut. Und im Schleimhautbereich gibt es die wirklich ganz, ganz typisch charakteristische Wickhamsche Streifung, nicht zu verwechseln mit anderen Mundschleimhautablagerungen, weil es hier durchaus klare, netzförmige Streifungen gibt, die im Endeffekt die Hypergranulose reflektieren, die für diese Erkrankung typisch sind. Die Pathogenese ist leider auch heute noch unvollständig verstanden. Wir gehen davon aus, dass es eine provozierbare Autoimmunerkrankung ist, die da dahinter steckt und das ganze Krankheitsbild anschiebt. Und was tatsächlich wichtig ist zu wissen und was man auch immer im Hinterkopf haben sollte, gerade bei den Hautformen, ist, dass es durchaus häufig selbstlimitierende Verläufe gibt. Also etwa 50% der Patienten mit einer reinen Hautbeteiligung heilen innerhalb des ersten Jahres aus. Die Hauptformen sind die schon angesprochene Hautvariante mit diesen typischen polygonalen Papeln, Prävalenz 0,2 bis 0,5, und die mukosale, also die Mundschleimhautmanifestation, sind ein bisschen häufiger als die Hautläsion anzutreffen. Es gibt aber nicht nur Haut- und Schleimhaut, das sind zwar die bekanntesten Varianten, aber es gibt noch ganz viele klinische mit Sondervarianten, zu denen es gar keine richtig guten Häufigkeitsprävalenzzahlen gibt. Einmal die hypertrophe Variante, die mit teils richtig warzenförmigen Läsionen einhergehen kann. Dann gibt es die makuläre, exanthematische Variante, die bei entsprechender Hautpigmentierung auch insbesondere im arabischen, indischen Patientenkreis zu diesen Hyperpigmentierungen führen kann, die sich als Eschidermatitis, also als postinflammatorische, bräunlich-gräuliche Pigmentierungen im Hautniveau darstellen können. Dann gibt es, die sind allerdings sehr selten, bullöse Varianten des Lichenplanus. Da gibt es im Endeffekt zwei Pathogenesen, die dahinter stecken. Entweder ist diese Lichenoiderentzündung so stark, dass die Epidermis nach oben weggeht, oder es gibt auch Kombinationen aus richtigen bullösen Autoimmunerkrankungen, also einem bullösen Pemphigoid in Kombination mit einem Lichenplanus, wenn beide Erkrankungen gleichzeitig auftreten. Und der vollständig halber noch der Lichenplanopilaris. Eine relativ seltene Variante, die aber mit ganz, ganz unangenehmen chronisch vernarbenden Verläufen, insbesondere im Bereich des Kapillitiums, einhergehen kann. Und noch eine sehr unangenehme Variante ist der Lichenplanus, der mit einer Nagelbeteiligung. Anfänglich haben die Patienten länglich streifige Veränderungen an den Nägeln zu sehen, die dann hinterher zu so einer richtigen Nageldystrophie führen. Der Vollständigkeit halber noch der Verweis auf das Graham-Little-Syndrom, das mit einer typischen Trias auftritt, mit einer vernarbenden Alopezie der Kopfhaut, mit einer nicht vernarbenden Alopezie im Bereich von Achsel- und Schambehaarung und mit typischen keratotischen Papeln an den Haarfollikeln, die am Stamm, aber auch im Bereich der Akren auftreten können. Wie können wir diese ganz verschiedenen Krankheitsbilder messen und einordnen? Und da gibt es tatsächlich ein paar neue Entwicklungen, die ich persönlich sehr wichtig finde, insbesondere um klinische Studien durchführen zu können und um Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und zwar gibt es seit 2 Jahren einen Hautscore, der ein bisschen angelehnt an den Haut-Lupus-Score, an den CLASI entwickelt worden ist, bei dem man die Hautaktivität relativ gut messen kann, der Erkrankung. Und zwar werden hier in insgesamt 9 verschiedenen Feldern, also Kopfhaut, Gesicht, Stamm, Hände, Punkte vergeben für Erythem, Hypertrophie und Schuppung. Und dann kann man in jedem dieser Felder maximal 6 Punkte erreichen, sodass man die Hautaktivität oder die Entzündung der Hautentzündung mit einem Score von 0 bis 54 Punkten da bewerten kann. Finde ich persönlich ein extrem wertvolles Tool. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal bei uns in der Klinik eingesetzt und ausprobiert. Das misst die Krankheitsaktivität, die man so vom Auge her sonst sagt, relativ gut und gibt dafür einen ganz guten Punktwert. Auch wertvoll eine Schleimhautbeteiligung, die man hiermit messen kann. Die ist nicht ganz so dezidiert differenziert dargestellt. Da gibt es 0 bis 6 Punkte für und die Nagelläsionen sind auch mit einbezogen. Nochmal kurz zur Epidemiologie. Da gibt es eine sehr schöne Arbeit aus der Arbeitsgruppe von Wohlrab, JDDG 2022 publiziert, die sich so mit den verschiedenen epidemiologischen Gesichtspunkten des Lichenplanus beschäftigt. Aktuell etwa 80.000 prävalente Lupus-Patienten, Lichenplanus-Patienten in Deutschland. Das sind Zahlen von 2018. Also insgesamt doch eine relativ große Kohorte an Patienten, die wir da haben. Jetzt nochmal zu den Ursachen. Was ist der Hintergrund? Wie kommt es zu dieser provozierbaren Autoimmunerkrankung? Was sind die Provokationsfaktoren? Man braucht einen entsprechenden genetischen Hintergrund, so eine gewisse Autoimmunneigung und verschiedene Auslöser. Und beim Lichenplanus sind das insbesondere Aktivatoren des Interferonsystems. Zum Beispiel eine chronische Hepatitis-Infektion oder die Gabe von rekombinantem Interferon Alpha kann genauso zum Ausbruch der Erkrankung führen wie eine Impfung oder, wie eigentlich bei unserem Patienten hier gezeigt, eine Therapie mit immunmodulierenden, immunstimulierenden Therapien wie den Checkpoint-Inhibitoren, die dann dazu führen können, dass die Krankheit sich manifestiert und ausbricht. Nochmal in diesem Kontext die assoziierten Erkrankungen, das gliedert sich ein in diesen interferonlastigen Kontext. Also Erkrankungen, die autoimmuninterferon assoziiert sind, sind häufig mit dem Lichenplanus assoziiert. Dazu gehören insbesondere Erkrankungen im Bereich Schilddrüse, zum Beispiel Hashimoto-Thyreoiditis oder auch chronische Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Chronische Infektionen hatte ich schon erwähnt. Hepatitis C ist das, was am allertypischsten ist, aber auch alle anderen chronischen Formen einer Virusinfektion oder überhaupt persistierenden Infektionen können dazu führen, dass sich der Lichenplanus manifestiert. Komplikationen gibt es auch einige, die mit dem Krankheitsbild assoziiert sind. Und hier sind insbesondere die malignen Transformationen ganz, ganz wichtig. Und die sollte man bitte immer im Kopf haben, wenn man entsprechende Patienten betreut und hat. Und das Plattenepithelkarzinom der Haut ist nicht so schrecklich häufig vermehrt. Da ist die Odds-Ratio 1,2, also etwa zweifach erhöht. Ich habe hier aber einen leider dann im Endeffekt auch relativ dramatisch verlaufenden Fall aus unserer Klinik mitgebracht. Die Patientin präsentierte sich primär mit den typischen polygonalen Papeln am Oberkörper und verrukösen Variationen am Unterschenkel und hat dann leider im Bereich einer solchen verrukösen Läsion ein Plattenepithelkarzinom entwickelt. Die Schleimhautbeteiligungen sind noch deutlich häufiger übergehend in ein Plattenepithelkarzinom. Insbesondere haben die ja auch längere und chronischere Verläufe, sind seltener selbstlimitierend und da ist doch ein wirklich deutlich erhöhtes Risiko vorhanden bei dem Patienten, ein Plattenepithelkarzinom zu entwickeln. Odds-Ratio in Deutschland 6,9 im Moment. Klinische Bilder aus einer Publikation habe ich die rausgenommen hier. Die Wickhamsche Streifung im Bereich der oralen Mucosa, zusätzlich auch so eine kleine Erosion im Jahr 2003, histologisch eindeutiges Bild einer lichenoiden, also bandförmigen, entzündlichen Reaktion hier und dann ein paar Jahre später gar nicht so dramatisch fortgeschritten, sogar hier in einigen Bereichen wieder abgeheilt. Dieses Epithel ist akantotisch verbreitert und dann leider 2010 richtige Manifestation eines Plattenepithelkarzinoms, kann man hier unten auch sehen, also diese kleinen Stränge, die dann hier plötzlich einwachsen. Also hier die Entwicklung eines Plattenepithelkarzinoms bei einem oralen Lichenplanus. Diagnostik ist denkbar einfach. Ich sage bei den Autoimmunerkrankungen immer, es gibt eine diagnostische Trias, also Histologie, direkte Immunfluoreszenzanalyse und Autoantikörperdiagnostik. Und genau die bringt uns hier auch zum Ziel. Punkt 1, diagnostische Trias, vorhin schon gezeigt, ist die zellreiche Interface-Dermatitis, Autohyperkeratose, Hypergranulose, die Sägezahnakantose, also die Epidermis, sieht so ein bisschen aus wie so ein Brotmesser mit so miesen, zackigen Kanten unten auf der Unterseite. Im Bereich dieser Kanten gibt es wieder die basale Auflockerung. hydrolytische Auflockerung, weil die Keratinozyten zugrunde gehen und sich zurückziehen und das pannförmige Lymphozyteninfiltrat. Das ist das typische Bild, das wir bei einer Hautmanifestation des Lichen Planus sehen. Bei anderen Varianten, hypertrophe Varianten, also typisch dieses Bild hier für die Papeln. Bei anderen Varianten kann das noch ein bisschen variieren. Bei den exanthematischen Formen ist die Epidermis zum Beispiel deutlich dünner. Aber die anderen Komponenten sind dann alles da. Diagnostisch unterstützend kann uns die direkte Immunfluoreszenz helfen. Die zeigt typischerweise IgM-Koloidkörperchen im Bereich der Junktion und ein bisschen unten drunter, die sich schön positiv glänzend darstellen. Und gerade bei der Differentialdiagnose zum Lupus helfen einem diese IgM-Körperchen doch manchmal sehr. Deswegen, wenn man schon mal eine Probe macht und die Chance dazu hat, eine direkte Immunfluoreszenz anzufordern, ruhig machen. Das ist ein sehr eindrückliches Bild und kann bei der Diagnosesicherung gerade in unklaren Fällen helfen. Autoantikörper hatte ich zwar mit in der Trias angesprochen, sind aber tatsächlich beim Lichen Planus nicht so richtig diagnostisch relevant. So ein richtig eindeutiges Autoantigen gibt es nicht. Wenn wir nach Autoantikörpern suchen, dann findet man eher assoziierte Autoantikörper von den assoziierten Grunderkrankungen, also von den anderen Dermatosen oder auch anderen Autoimmunerkrankungen, die im Kontext des Lichen Planus mit auftreten können. Sehr, sehr, sehr verwirrend, und da wollte ich nochmal explizit deswegen darauf hinweisen, ist das vermehrte Auftreten von Desmoglein-3-Antikörpern. Und man erinnere sich, das ist der typische Autoantikörper, den man beim Pemphigus vulgaris hat. Und ich habe einige Patienten auch bei mir in Behandlung, wo das doch manchmal sehr schwierig ist, bei erosiven Verlaufsformen des Lichen Planus, wenn man dann die Desmoglein-3-Antikörper hat, wirklich eindeutig zu differenzieren zwischen, ist das jetzt im Kontext einer Pemphigus-Erkrankung oder im Rahmen eines Lichen Planus. Sehr hilfreich ist in solchen Fällen tatsächlich wieder, um nochmal auf den Punkt zurückzugehen vorher, die direkte Immunfluoreszenzanalyse bei Mundschleimhaut idealerweise dann durchzuführen aus der nicht betroffenen Wangenschleimhaut. Die kann einem helfen, die endgültige Diagnose beim Patienten zu finden. Das bringt uns zur Pathogenese, und ich hatte es jetzt schon mehrfach angesprochen, der Lichen Planus ist eine interferonassoziierte Erkrankung, und das sieht man tatsächlich auch in seiner Genexpressionssignatur. Ich habe das mal gegenübergestellt, das sind schon ältere Daten aus unserer Arbeitsgruppe, Psoriasis, atopische Dermatitis, gesunde Haut und Lichen Planus, und hier in diesem Bereich sind die interferon-assoziierten Gene und proinflammatorischen Zytokine, und dann sieht man, bei der gesunden Haut ist gar nichts da, die atopische Dermatitis hat auch eigentlich nichts, die Pso hat ein bisschen was, und beim Lichen Planus ist da alles voll, also rot bedeutet angeschaltet, und da leuchtet es geradezu rot mit einer ganz, ganz kräftigen Interferonsignatur. Was passiert bei der Erkrankung? Wir haben einen primären Auslöser, der kann sehr vielfältig sein, aber diese Auslöser sind meistens Signale, die zur Aktivierung sogenannter Danger-Signale führen, also Gefahrensignale. Und die führen dann zur Aktivierung des Interferon-Pathways mit Expression von proinflammatorischen Zytokinen, die locken dann entsprechende Effektorzellen, meistens zytotoxische Effektorzellen, in die Läsion rein, und die bringen dann die Keratinozyten um. Und das führt dann zu diesem entzündlichen Bild des Lichen Planus. Ich habe das hier nochmal so 2D modelliert. Wir haben eine Entzündung, dann kommen die Lymphozyten in die Haut rein, in die basale Epidermis, und dann haben wir hier diese Interface-Komponente, diese Entzündung an der dermoepidermalen Junktion. Das ist diese Interface Entzündungsbereich, und dann kommt es zum Zelltod von Keratinozyten. Wenn man in die Bücher reinschaut, steht da immer noch was von Apoptose. Wir wissen aber mittlerweile, dass das nicht unbedingt Apoptose ist. Apoptose bedeutet regulierter Zelltod, also Absterben mit sich zurückziehen der Zelle, dass auch wirklich alles abgeschaltet wird. Wahrscheinlich spielt in diesen Situationen doch auch inflammatorischer Zelltod, also Pyroptose, Nekroptose, eine große Rolle. Das sind Situationen, wo beim Zelltod sich eben die Zelle nicht ganz zurückzieht, sondern ganz viele proinflammatorische Faktoren noch mit ausschüttet, im Todeskampf sozusagen, also dabei alles Mögliche freisetzt. Und das führt dann zu einer weiteren Aktivierung der Entzündung. Es gibt mittlerweile bekannt mehrere Wege, wie sich diese Entzündung selber wieder reamplifiziert. Ich habe das schematisch versucht, vor ein paar Jahren mal darzustellen. Wir brauchen also eine genetische Prädisposition und dann einen Auslösefaktor. Dann wird das angeborene Immunsystem angeschaltet, nachgeschaltet, das adaptive Immunsystem, also Lymphozyten im Wesentlichen. Und dann gibt es mehrere Wege, wie sich das immer wieder selbst amplifiziert. Beim lichen Planus spielt der Zellschaden und die Freisetzung von immunogenem Zellschrott wahrscheinlich eine ganz große Rolle. Also immunogener Zellschrott sind zum Beispiel DNA- und RNA-Fragmente. Die werden dann vor Ort wieder freigesetzt und führen dann dazu, dass die Entzündung wieder sich anschaltet. Und darüber kriegt man diesen proinflammatorischen Todeskreis, der sich immer wieder selber amplifiziert und immer wieder selber entscheidet. Was uns zu unseren Optionen der therapeutischen Intervention bei unseren Patienten bringt. Es gibt eine europäische S1-Leitlinie seit 2020, die tatsächlich das ganze Spektrum des Lichenplanus abdeckt oder zumindest weitgehend abdeckt, also kutane Läsion, oralen Lichenplanus, genitalen und auch den Lichenplanus von Haarfollikeln und Hautabnetzstrukturen. In dieser Leitlinie gibt es eindeutige Aussagen zur First-Line-Therapie und die ist erstmal topisch. Ich hatte ja schon am Anfang darauf hingewiesen, dass die Erkrankung in einigen Fällen durchaus selbstlimitierend sein kann. Und dementsprechend sollte man auch die Therapie anpassen. Also wenn man einen Patienten hat, der nur einzelne Papeln hat, auch wenn man die Diagnose gestellt hat, darf man ruhig erstmal zurückhaltend therapieren. Topische Kortikosteroide. Bei dickeren Läsionen kann man gegebenenfalls auch Injektion von Kortikosteroiden vornehmen, systemische Kortikosteroide gerne oral. In der Leitlinie steht IM drin, das ist nicht von mir und das würde ich auch nicht empfehlen. Also unbedingt erstmal primär eine orale Therapie probieren, auch nicht zu hoch dosiert. Das Azitretin ist tatsächlich zugelassen, also Vitamin-A-Säure-Derivate kann man therapeutisch einsetzen. Und Cyclosporin oral ist in der Leitlinie auch als First-Line-Therapie gelistet. Typischerweise so zwischen 3 und 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Second-Line-Therapien sind UV-Therapien, gegebenenfalls auch als Kombinationstherapie mit den Retinoiden. Repuva-Therapie kann man machen, UVB kann man machen. Topische Calcineurin-Inhibitoren, die funktionieren aber insbesondere dann gut, wenn offene Stellen da sind, Erosion. Bei den hyperkeratotischen Läsionen klappt das nicht so gut. Und Sulfasalazin steht auch in der Leitlinie drin, Second Line, verwende ich persönlich nicht. Kleiner Nachteil an dieser Leitlinie ist, dass als Third Line sozusagen alles andere aufgelistet ist, was so von meinem Gefühl her jemals beim Lichenplanus eingesetzt wurde. Also das umfasst ein ganz, ganz breites Spektrum von verschiedenen Therapiefaktoren, verschiedene antientzündliche Antibiotika-Therapien, antimykotische Therapien, heparine, extrakorporale Photopherese, Lasertherapien und hier, ich muss tatsächlich einmal ausdrücklich darauf hinweisen, auch das Interferon ist da aufgelistet. Und von dem wissen wir nun wirklich mittlerweile pathogenetisch, dass es eher einen proinflammatorischen Reiz setzt, also eher die Erkrankung verschlechtert. Also ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Leitlinie studiert mit den Third-Line-Therapien, die da relativ, ja, einfach hintereinander aufgelistet sind. Das bringt uns zu einem eher praktischen Approach. Was mache ich praktisch in welcher Situation, wenn der Patient vor mir sitzt, mit welcher Kombination können wir welches Vorgehen machen? Und ich fange hier an als Special Region mit dem oralen Lichenplanus. Ist nicht allzu special, ich hatte es ja am Anfang gezeigt, der ist sogar häufiger als der kutane Lichenplanus und tatsächlich eine therapeutische Herausforderung. Haftpasten funktionieren meiner persönlichen Erfahrung nach ganz, ganz schlecht. Also wer schon mal versucht hat, selber im Eigenversuch sich so eine Haftpaste im Mund auf eine entsprechende Erosion zu legen, der wird schnell scheitern. Also die bleiben einfach nicht kleben. Die haften nämlich nicht die Haftpasten, sondern die bilden so einen kleinen Plack und dann fällt er runter. Wir verwenden bei uns Cortison-Mäuschen, nennen wir die. Also es sind kleine Tupfer, die getränkt werden. Man kann die tränken sowohl mit flüssigen Kortikosteroiden als auch mit Salben oder Cremegrundlagen von Cortison. Und damit bleibt dann das Präparat zumindest so lange an der Stelle, solange der Tupfer an der Stelle ist. Topische Calcineurin-Inhibitoren sind auch ganz okay an der Schleimhaut. Hier ist ja die Hornschicht nicht vorhanden. Das heißt, die können relativ gut rein penetrieren in die Haut und also in die Schleimhaut. Und die sind therapeutisch hier tatsächlich relativ gut zu verwenden. Die Cyclosporin-Mundspüllösung wird in der Leitlinie erwähnt. Das klappt tatsächlich therapeutisch, ist allerdings vom finanziellen Aufwand her ziemlich viel. Also es ist durchaus teuer, das einzusetzen. Und natürlich, wenn alles andere nicht geht, First Line auch bei der Mundschleimhaut erstmal Corticosteroide probieren und gucken, ob man darunter eine Besserung kriegt. Und wenn das einigermaßen geht, kann man durchaus auch hier die Vitamin-A-Säure-Derivate Acitretin verwenden. Nicht in der Leitlinie an der Stelle drin, aber von mir persönlich empfohlen. Cyclosporin systemisch ist bei sehr resistenten Formen oraler Verläufe auch eine Therapie, die man durchaus diskutieren kann. Beim genitalen Lichenplanus wollte ich nochmal für sensibilisieren, die Patienten unbedingt, wenn sie sich entsprechend mit einer Erkrankung vorstellen, darauf ansprechen, weil bei einer fortschreitenden Entzündung kann es durchaus zu Synechien und auch zu einer Vaginalstenose kommen. Deswegen frühzeitig hier intervenieren, bevor es zu einer Narbenbildung kommt. Man kann die entsprechenden Applikatoren, die es da gibt, für Pilzmedikamente und so auch umschrauben, umverwenden. Das ändert sich jedes Jahr so ein klein bisschen was, was da an Präparaten in Deutschland verfügbar ist. Im Moment, glaube ich, wieder verfügbar Clobetasol-Creme mit einem entsprechenden Vaginalapplikator. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, dass man Suppositorien einsetzt. Diese Cortison-Zäpfchen, Hydrocortison gibt es auch immer wieder. Auch da ändert sich das Bild auch leider sehr schnell, was gerade wieder verfügbar ist. Aber auch die kann man entsprechend in der Lokalisation einsetzen. Und auch hier topische Calcineurin-Inhibitoren funktionieren ganz gut. Auch bei der Genitalschleimhaut ist die Penetration dieser Präparate relativ gut. Nochmal ein spezieller Hinweis auf die Hautadnex-Manifestation des Lichenplanus, der Lichenplanopilaris. Kann halt zu einer vernarbenden Alopezie führen. Deswegen in diesen Formen doch eher ein bisschen schneller, auch systemisch oder ja injektionstherapeutisch in der Läsion vorgehen. Man kann durchaus hier intraläsionale Corticosteroide verwenden. Cortison schmieren funktioniert bei den Haarfollikeln nicht so gut. Die können ja schon mal 3, 4, 5, 6 Millimeter in die Haut reinreichen und manchmal hat man halt die Entzündung ganz unten an der Papille und dann kommt man mit einem Cortisonpräparat, das man von außen drauf schmiert, das geht so 1, 2 Millimeter in die Haut rein, einfach nicht an den Ort der Entzündung. Ich erlebe das immer wieder bei unseren Patienten, die kommen dann und sagen, ja, ich habe ja am Kopf schon alles probiert, Cortison, Schaum, Creme, Gel, alles Mögliche, aber das geht einfach von der Penetration nicht tief genug in die Haut rein. Kurzer Seitenabzweig zur frontal fibrosierenden Alopezie, die wird von einigen Autoren auch als Variante des Lichenplanus gesehen, aber ich wäre da tatsächlich vorsichtig, die antientzündlichen Sachen, die ich hier gerade alle vorstelle, funktionieren bei dem Krankheitsbild nicht. Das ist ja wahrscheinlich nochmal doch ein etwas anderes insgesamt Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Man kann bei den Patienten gegebenenfalls Minoxidil probieren, man kann auch tatsächlich eine antientzündliche Therapie versuchen, die ist aber längst nicht so effektiv wie bei anderen Formen des Lichenplanus. Und nochmal ein Hinweis auf die ungualen Lokalisationen, da ist es halt schwierig ranzukommen. Auch da hilft eine Creme- oder Salbentherapie überhaupt nichts. Man kann intraläsional therapieren, das ist tatsächlich gar nicht unerfolgreich, wenn man da entsprechend in die Nagelmatrix reinspritzt, aber dann auch wahnsinnig schmerzhaft. Also das kann man eigentlich nur unter einer entsprechenden Leitungsanästhesie machen. Systemisches Corticosteroide kann man verwenden und Retinoide natürlich. Nochmal ein kurzer Absatz zum Graham-Little-Syndrom, das ich vorhin schon hatte, also die Trias aus vernarbender Alopezie, Kopfhaut, der Haarlosigkeit, Achseln und den Lichenplanus-Papeln, kann auch gegebenenfalls mit einer Nageldystrophie assoziiert sein. Auch hier, aber jetzt vor allen Dingen wegen der vernarbenden Alopezie im Kopfbereich, ist eine doch entschlossenere und zügige systemische Therapie angezeigt, um entsprechende vernarbende Spätschäden zu verhindern bei dem Patienten. Nochmal eine kurze Zusammenfassung der etablierten Therapie des Lichenplanus. Therapie richtet sich also nach dem klinischen Befund, je nachdem, welche Situation ich habe, Haut, Schleimhaut oder verschiedene Kombinationen betroffen, muss ich auch verschieden stark interagieren. Bei lokalem Befall und einem reinen Schleimhautbefall gerne topische Kortikosteroide, Clobetasol verwenden, gegebenenfalls topische Calcineurin-Inhibitoren. Bei einem disseminierten Befall nochmal ein kurzer Hinweis auf die Lichttherapie. Wenn man da Zugang und Möglichkeiten hat, die Patienten einzuschleusen, geht auch das relativ gut als antientzündliche Therapie. UVB 311 oder eine Badepulvertherapie ist das, was man da prima machen kann. Nochmal zur Eindringtiefe. Licht geht tiefer rein als Cortison. Also auch bei Patienten, die, also topisches Cortison. Auch bei Patienten, die einem topischen Corticosteroid gegenüber nicht gut angesprochen haben, können durchaus auf eine Lichttherapie ansprechen, weil hier die Lichtaktivierung ja zu einer gewissen IL-10-Ausschüttung in der Dermis führt und die geht deutlich tiefer in die Haut rein und kann deutlich tiefer antiinflammatorisch wirken, als wir das bei einer reinen topischen Cremetherapie haben. Und nochmal der Hinweis zur systemischen Therapie, insbesondere bei Vernarbung und Resistenz. Retinoide, Acitretin gerne machen, Prednisolon, 0,5 bis 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag kann man auch machen, insbesondere initial, aber hier bitte nicht zu lange bleiben. Und auch hier nochmal ein kurzer Hinweis auf die selbstlimitierende Erkrankung. Also wenn man da zu viel Cortison-Nebenwirkung macht, lohnt sich das nicht unbedingt bei einem reinen Hautbefall. Hydroxychloroquin steht immer wieder in der Literatur, ist in der Leitlinie ein bisschen zurückgestuft worden. Ich persönlich habe auch nicht so richtig gute Erfahrungen damit gemacht. Cyclosporin geht gut, macht natürlich auch entsprechend ein bisschen mehr Nebenwirkungen und funktioniert gerade beim oralen Lichenplanus bei resistenten Formen gar nicht so schlecht. Und Ausweichmedikamente im Bereich der klassischen Immunsuppressiva sind noch das Methotrexat und das MMF. Und das bringt uns zu meinem letzten Punkt, so einem kleinen Ausblick, wo geht die Reise hin? Und hier habe ich zum Einstieg mitgebracht eine Übersicht über die aktuell gelisteten Studien in Clinical Trials Gov und bei Eudra CT über die Präparate, die aktuell hier mit dem Fokus auf den Hautlichenplanus in der klinischen Erprobung sind. Und man sieht hier IL-17-Präparat, das nicht ganz so gut funktioniert hat. Und dann gibt's dreimal STAT und einmal TYK2, also alles Inhibitoren des JAK-STAT-Pathways, die hier im Moment in der klinischen Erprobung sind. Hierzu ein paar Fallbeispiele aus der Literatur. Das ist ein Beispiel von der Applikation von Tofacitinib systemisch beim Lichenplanopilaris. Insgesamt 10 Patienten mit Therapie refraktärem Lichenplanopilaris. Und da haben sich von den 10 Patienten immerhin 8 unter einer Therapie mit Tofacitinib 5 Milligramm zweimal pro Tag deutlich gebessert. Nächstes klinisches Beispiel ist der hypertrophe Lichenplanus. Auch hier ein klinisches Beispiel zu Tofacitinib mit 2 Milligramm zweimal pro Tag. Auch hier eine deutliche Verbesserung sowohl des Hautscores als auch des Juckreizes und auch der Lebensqualität des betroffenen Patienten. Klappt auch bei Schleimhautbeteiligung. Allserie mit 3 Patienten mitgebracht, auch wieder Tofacitinib 5 Milligramm zweimal pro Tag und sehr schön in dieser Arbeit dargestellt, nicht nur die klinische Besserung der Hautläsion, sondern auch, dass diese Präparate tatsächlich dazu führen, dass diese Interferonsignatur hier gezeigt mit der Phosphostat-1-Expression in den Läsionen deutlich runtergeht, also unter der Therapie mit den entsprechenden JAK-Inhibitoren hier mit Tofacitinib geht tatsächlich auch die Interferonlast vor Ort und damit ein ganz wichtiger proinflammatorischer Faktor bei den Patienten zurück.
Lieber Jörg, darf ich dich einmal aus dem Off unterbrechen mit dem Blick auf die Uhr nämlich, weil wir haben noch 5 Minuten und wir würden gerne noch so ein ganz paar wichtige Fragen vielleicht aufgreifen, weil es halt so ein wichtiges Thema ist und du hast deinen Rundumschlag ja schon Erledigt. Toll, dass du noch Fallbeispiele dabei hast. Wir können auch gleich mit allen, die heute live dabei sein, ja noch in die Speakers Corner wechseln. Aber die letzten 5 Minuten würde ich gerne nutzen, weil es trudeln nämlich so viele Fragen schon ein.
Okay.
Und Uli hat auch schon ganz viele Fragen aufgeschrieben, glaube ich. Ich will nur mal ein, zwei Therapiefragen noch aufgreifen, weil ich glaube, das ist für die Zuhörer vielleicht auch im Podcast sehr wichtig. Die oralen Therapien mit dem Tupfern, mit den Mäuschen, das stieß auf großes Interesse, weil du ja sagst, man kann die Creme auch auf das Mäuschen machen und applizieren. Wie lang würdest du das dann den Patienten empfehlen, im Mund auf der Schleimhaut zu belassen?
Genau. Also wir sagen den Patienten, sie sollen es mindestens 10, 15 Minuten draufhalten. Je länger sie es draufhalten, umso besser ist es natürlich, aber das klappt nicht. Ne? Also Tupfer tränken, ein flüssiges Kortikosteroid gerne nehmen, das geht am besten und dann auf die Stelle drauf, wenn man das so 10, 15 Minuten da drauf hält, das reicht 2-mal pro Tag.
Super. Uli, du hattest auch ein paar
Fragen. Ja, ich würde gerne nochmal auf den diesen Index, mit dem man die Aktivität messen kann, zurückkommen. Du hattest den Namen ja nicht erwähnt, das möchte ich nochmal nachholen. Lipadi. Lipadi, genau. In Anlehnung an den Clasi vom Lupus. Lichen Planus oder Lichen Planus Activity and Damage Index. Also da ist auch dieser Schaden, den er anrichtet, mit inkludiert. Ich finde das eine ganz tolle Methode, um nachher auch bei der Therapie zu gucken, funktioniert die? Das ist ein objektivierbares Kriterium. Und man kann das natürlich auch mal benutzen, um auf deinen Ausblick zurückzukommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem schweren Lichen Planus Pilaris oder auch bei einem Nagelbefall, der ja auch in dem Lipadi abgebildet ist, einen Antrag stellen wollen, zum Beispiel auf die Verwendung von Ruxolitinib-Creme, die ja für die nicht segmentale Vitiligo zugelassen ist, oder einen oralen Januskinase-Inhibitor, dann hilft uns so ein Aktivitätsindex natürlich enorm bei der Antragstellung. Das heißt, ich kann nur empfehlen und vielleicht alle, die Interesse daran haben, wir können dann, du hattest das ja in deiner Folie gezeigt, die Quelle auch nochmal in den Chat stellen später beziehungsweise per E-Mail verbreiten, dass jeder die Originalliteraturstelle findet, wo dieser Lipadi abgebildet ist. Also das war noch für mich ein wichtiger Kommentar.
Ja, super. Dann nutzen wir vielleicht noch die letzten 2 Minuten zur Systemtherapie. Nochmal eine Frage zum Acitretin. Das hattest du ja auch erwähnt, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, obwohl ich dann nicht so ganz verstehe, wie das auf die zytotoxischen T-Zellen so gut wirkt. Aber es reguliert ja vielleicht dann eben die Hyperkeratose gut und normalisiert den ganzen Prozess. Die Frage ist, würdest du es gewichtsadaptiert geben, also bei einem 100-Kilo-Patienten dann auch mit 50 Milligramm starten, oder würdest du immer so eine Standard Dosis nehmen, so wie es auf den Folien eben war?
Also ich gehe tatsächlich mit 25 Milligramm normalerweise praktisch bei den Patienten rein, eine Tablette, und dann gucke ich, wie es wird und wie es geht. Das ist halt zugelassen in Deutschland dafür. Ne? Das ist so immer der Haken bei der Geschichte. Vom Mechanismus bin ich komplett bei dir. Ne? Man wundert sich so ein bisschen, warum es geht. Es geht auch längst nicht bei allen Patienten, aber es ist eins der wenigen Präparate, das explizit für die Erkrankung zugelassen ist. Und da muss man natürlich dann erstmal dran vorbei, wenn man Anträge stellen möchte und weiter gucken möchte.
Und positive Erfahrungen gibt es ja durchaus. Du hast ja selber davon berichtet, dass es ja auch durchaus wirksam sein kann. Vielleicht eine Frage noch zu den oralen Steroiden. Wie lange würdest du die geben, wenn du einen Patienten mit Lichen Planus an der Haut hast?
Also ich mache das eigentlich nur als Bridging-Therapie. Also wenn ich eine ganz akute Entzündung habe, gerade bei Patienten, die gerade aktiv ihre Haare verlieren oder eine Vernarbensituation in einem schwierigen Bereich haben, genital oder so, dann gehe ich tatsächlich schnell rein, aber dann auch schnell wieder raus. Dann würde ich aber tatsächlich auch mit einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht reingehen. Ansonsten gucken, dass man innerhalb von ein paar Wochen da wieder raus ist.
Mhm, super. Damit, denke ich, sind wir erstmal am Ende unserer heutigen Live-Sendung. Es geht gleich für alle Teilnehmer von heute nochmal weiter. In der Speakers Corner können wir die restlichen Fragen in Ruhe noch besprechen. Für unsere Podcaster ist jetzt gleich Schluss. Aber wir wollen einen Ausblick geben auf den 6. November. Da sehen wir uns wieder oder hören uns im Anschluss wieder. Und es geht vom Lichen-Ruber zum Lichen-Sklerosus. Denn Frau Privatdozentin Dr. Kirchwig aus Tübingen wird uns ein Update zum Lichen-Sklerosus geben. Wir treffen uns am 6. November wie immer um 20.15 Uhr auf diesem Kanal. Da wir heute ja eine Neuerung hatten, Uli, die Derma News zum ersten Mal heute bei Derma at Home dabei, würde uns noch interessieren, wie Sie es fanden. Vielleicht können Sie in den Chat uns noch eine kurze Nachricht schreiben, ob wir dabei bleiben sollen, statt des Faktenchecks oder den Faktencheck auch noch wieder integrieren sollen, so wie Sie es kennen von den alten Sendungen. Da wären wir Ihnen ganz dankbar, wenn Sie uns da eine Nachricht zukommen lassen können. Und damit sind wir Punkt 21 Uhr. Und wie immer, vielen Dank an dich, lieber Jörg, nach Bonn für den tollen Übersichtsvortrag und auch die praktischen Empfehlungen für die Therapie. Und wir sehen uns hören uns wieder am 6. November. Und wir sagen aus Kiel für heute.
Und tschüss.
Und tschüss.